Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu unserer 148. Sendung CC2 Audiocast.
Ich schließe mich einfach an, begrüße auch alle, die zuhören und wünsche nachträglich noch ein schönes neues Jahr.
Schon wieder? Oder vorträglich vielleicht. Ja, im Studio begrüßen wir natürlich auch noch Heinz Schmitz, der sitzt schon hier. Wir haben nachher ein Gespräch, Heinz.
Um was geht's?
Wir werden über Twitter reden, über die Gefahren, die Twitter mit sich bringt.
Aha, alles bringt Gefahren mit sich eigentlich. Können wir auch eine ganz andere Sendung machen, als wir eigentlich geplant haben.
Ne? Ja, wir haben ein Vorgespräch gehabt, da haben wir uns schon ereifert über die Frechheiten und Unverschämtheiten der Banken und ähnliche Sachen. Aber mal sehen, weiß nicht, vielleicht kommt es dazu, vielleicht auch nicht.
Ich möchte gerne was sagen über WOT. What?
What?
What. Kennt kaum jemand und dennoch ist es uns aufgefallen, weil wir eine E-Mail bekommen haben, dass unser Mann, der Werbung bei uns auf der Seite macht, dieses Wort war ja Telekom, dass Watt davor warnt, der sei nicht vertrauenswürdig. Plötzlich geht so ein schwarzes Fenster auf und da steht drin, Achtung!
Wer ist Watt?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist Web of Trust. Und es ist ein Firefox-Plugin, was man laden muss. Und dann fängt Watt an, die Seiten alle zu beurteilen.
Das ist aber doch Rufmord, Geschäftsschädigung, was weiß ich.
Ich kann es noch nicht so ganz genau einordnen. Auf jeden Fall ist es so, wenn ich dann eine Google-Suche mache, dann ist jedes Suchergebnis mit einem kleinen Kringel versehen. Entweder grün, alles in Ordnung, gelb, Vorsicht, oder rot, Achtung, da stimmt was nicht.
Sofort, direkt, wenn die Suche...
Ja, musste mal ausprobieren. Das ist schon irgendwie schon irre.
Naja,
also,
Google hat ja schon viele Firmen gekauft.
Ja, also ich kann es nicht so genau beurteilen, ich habe auch gar nicht so die Zeit dazu, aber wot.com und dann dieses Plugin in den Firefox laden und dann vielleicht gibt es bei unseren Zuhörern jemand, der das mal recherchieren will, was da eigentlich los ist und ob ich ganz einfach, indem ich dieses Hot Telekom Wire, wenn mir das nicht gefällt und ich mache eine schlechte Bewertung, ob das dann schon dazu führt, dass davor gewarnt wird. Also der Inhaber der Seite hat dann bei WOT, den hat er eine E-Mail geschickt und sagt, wie sie denn dazu kämen, davor zu warnen. Das wäre doch alles in Ordnung, was er machen würde. Ist ja schon geschäftsschädigend, so etwas.
Ja, klar.
Das ist ja schon geschäftsschädigend. Und er hat eine Antwort bekommen, seine Adresse hätte man auf irgendeiner Spam-Liste gefunden.
Ist eine tolle Antwort. Naja, also ich halte die ganze Sache für ziemlich beknackt und vor allen Dingen auch gefährlich, denn wenn man auf diese Art und Weise irgendwelche Leute diskreditiert, die bei uns Werbung machen, obwohl sie anständig und sauber sind, dann ist das eine grobe Unverschämtheit. Das traue ich einer ganzen Menge Firmen auf dieser Welt zu, aber ich würde gern wissen, wer wirklich dahinter steckt.
Ja, vielleicht finden das unsere Leute ja raus.
Jo. Ich habe auch eine Mail bekommen am Samstag, meine ich. Da hat ein Zuhörer oder Seher unserer Sendungen geschrieben, was ist eigentlich los? Ich habe eure Webseite aufgerufen und da werde ich von Google gewarnt, dass mein Rechner Schaden nehmen könnte, wenn ich diese Seite aufrufe und so weiter. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, dass das ein Problem bei Google ist. Weißt du was darüber?
Ja, irgendwie ist da was falsch gelaufen.
Heinz Schmitz weiß aber genau, was
da gelaufen ist. Hat da ein Slash vergessen oder zu viel reingemacht und schon war da die ganze Sache im Eimer, kann man sagen.
Was ist passiert, Heinz?
Es war an sich ganz einfach. Es werden immer Listen eingepflegt von gefährlichen Webseiten, die auch von außen bezogen werden und die werden dann aber manuell aufgearbeitet. Und irgendein Mitarbeiter hat als Adresse einfach ein Slash eingegeben. Und das heißt, bei dem Suchalgorithmus, alles ist suspekt. Sogar Google war sich selber suspekt in dem Falle.
Das kann ich verstehen.
Das Peinliche dabei war für Google, dass das immer eine ganze Zeit lang dauert. Also so ein Rollout, so nennt man das, wenn ihr auf die ganzen Server verteilt wird, dauert circa eine halbe Stunde. Dann kamen die ersten Beschwerden, dann hat man das wieder rausgenommen, hat man ziemlich schnell gefunden, wieder rausgenommen. Und der nächste Rollout dauert dann eben nochmal eine halbe Stunde. Deswegen war ungefähr eine Stunde, stand dann immer Blödsinn nur drin
in den Suchmaschinen. Was passiert denn in der halben Stunde? Werden da alle Server, müssen da erreicht werden? Wie viele sind das? Sind ja Hunderttausende, oder?
Ich weiß nicht, wie viele Server Google hat. Das sind einige. Die brauchen schon ganz schön viel Strom, um die ganzen Suchergebnisse zwischenzuspeichern und alles, weil die auch Seiten archivieren. Und bis alle Server wieder abgedatet sind, dauert eben ungefähr eine halbe Stunde bei denen. Und das war eben die peinliche Zeit, wo dann nicht nur CC2, sondern eben auch Google selber suspekt war.
Mhm. Aber wir haben erstmal die Schuld abgekriegt, ne? Von dem Zuschauer.
Das ist ja heute so. In dem Moment, wo irgendetwas nicht funktioniert, statt dass mal jemand wartet, weil ein Download gerade nicht funktioniert, weil ein Server gerade nicht ist, weil irgendwo ein Netzknoten ausgefallen ist oder sonst was. Nein, es wird sofort gemotzt. Die kriegen alles kostenlos von uns. Wir bezahlen alle Produktionen, alles selbst, haben im Prinzip keine Einnahmen daraus, bis auf ein kleines bisschen Werbung. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, wird gemotzt. Da gab es vor 2 Monaten sogar im Forum mal eine Diskussion, dass man so ein Gewohnheitsrecht daraus beziehen könnte. Das ist genauso, stell dir vor, du hast so irgendwo im Sommer am Park oder sonst wo, ja, oder bei diesem dänischen Möbelhaus oder finnischen, was da ist, eine Eisbude, die steht da und verteilt kostenlos Eis. Jetzt wird's kalt im Winter und da wird kein Eis mehr kostenlos verteilt, dann kommen die Leute auch und sagen, also ich, das ist jetzt Gewohnheitsrecht. Ihr habt das jetzt 3 Monate gemacht und jetzt wollen wir das weiter haben, sonst verklagen wir euch. So sieht die Welt aus.
Da hast du aber länger drüber nachgedacht, über diese Eisbude, oder?
Nee, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, fällt mir gerade im Moment ein.
Ja.
Aber wir sollten vielleicht mal über ernsthafte Themen sprechen und nicht über solche Lächerlichkeiten. Twitter, Herr Schmitz.
Was ist Twitter?
Was ist Twitter?
Ein ganz böser Blödsinniger
Dienst sowas, eigentlich. Sowas wie SMS ähnlich?
Ja, das ist SMS fürs Internet, so könnte man es ganz platt sagen. Es sind Kurznachrichten, die man als eingeschriebener User verschicken kann oder empfangen kann. Die können maximal 140 Zeichen lang sein. Und damit kann man dann eben seine Meinung, Nachrichten oder sonst irgendwas verbreiten. Bekannt geworden sind die an sich durch diesen Flugzeugabsturz. Da ist dann durch die Welt getwittert worden, so nennt man das dann eben. Oder als
die Sie waren die Ersten, die ein Bild drin hatten. So kam es wohl rüber. Ne?
Twitter selber kann keine Bilder, sondern kann nur einen Link auf ein Bild schicken. Twitter selber ist eine Textnachricht.
Ja, und Links aber sie hatten, als Erste diesen Link eben gehabt.
Ja. Und was eben war, als in Indien, in Bombay, die Hotels überfallen wurden, da war auch ein Twitter-Gewitter, so wurde das dann auch genannt, brach los, um einfach die Nachrichten in die Welt zu bringen.
Aber was bringt die Leute dazu, SMS finde ich ja auch einen mühsamen Dienst hier bei uns, sich da abzumühen, da ein paar Buchstaben da wegzuschicken. Was bringt die Leute dazu, sowas zu mögen?
Was bringt die Leute dazu, SMS durch die Welt zu schicken? Das ist die gleiche Motivation, bloß es ist eben bequemer am Rechner sowas zu machen. Und die Struktur von Twitter sieht so aus, man muss also eingeschriebenes Mitglied sein und davon lebt die Firma, indem man einfach die Daten weitergibt, damit auch schön zugespammt werden kann. Und man kann selber veröffentlichen, man kriegt dann sogenannte Follower, also Leute, die die Nachrichten von einem abonnieren. Das können Freundeskreis sein, ne, dass man sich dann abends verabredet über Twitter oder sowas. Oder wenn man meint, dass Leute wichtig sind, die wirklich was zu sagen haben, dann kann man auch abonnieren und kriegt dann die Kommentare, die schreiben, also die Kurznachrichten kriegt man eben auf seinen Rechner auf.
Aber solche Konten sind ja schon gehackt worden, ja?
Das ist an sich der Grund, warum ich hier bin. Und zwar,
du warst das also?
Nein.
Ach so.
Wie hättest du sein
können? Das war ein 18-jähriger Hacker, der hat Codenamen GMX.
Hieß der, glaube ich.
GMZ, Entschuldigung.
Ja. Ist aber so ganz nah dran gewesen.
Die 2 GMX. Buchstaben. Da betroffen waren Konten von bekannten Leuten wie Barack Obama, der hat ja seinen Wahlkampf, seine Leute darüber organisiert. Also die haben ein internes Nachrichtennetz im Prinzip sich aufgebaut über Twitter. Da konnten die untereinander eben mal Kurznachrichten schicken, auch aus dem BlackBerry rausschicken und sowas. Das ging dann sehr schnell, um die Mannschaften zu organisieren, die gerade bei einem großen Land wie USA wichtig ist. Dieses Konto ist gehackt oder von Britney Spears, das war gehackt.
Ist nicht schlimm, oder?
Vielleicht fand die das doch schlimm. Interessant war, dass der Stephen Fry, ein ganz bekannter Blogger und auch der hat auch Bücher über Twitter geschrieben, dass der auch davon betroffen war.
Ja, was kann ich denn da jetzt tun, wenn ich ja so ein Konto gehackt habe?
Ja, Moment, was da passiert war, die haben nicht direkt die Konten gehackt, sondern der hat irgendeinen Bekannten, der sehr oft zitiert wird in der Twitter-Gemeinde, dieses Konto hat er sich genommen und hat da ein Passwort-Cracker drauflaufen lassen. Aber nur ein Lexikon. Also eine Wortliste genommen, hat die immer wieder draufgegeben, angemeldet und dann ein Passwort drauf, bis er dann plötzlich Happiness hatte, also glücklich sein, und hatte damit das Konto gehackt.
Von wem?
Das Crystal heißt der User. Das Dumme war, dass dieser Crystal ein Mitarbeiter von Twitter ist und Administrationsrechte hat. Und damit hatte er plötzlich den Zugriff auf alle anderen Konten, konnte die Passwörter beliebig ändern und konnte auch beliebig in die Konten rein. Ihm selber ist ein bisschen heiß geworden, er hat das denn angeblich nichts gemacht, sondern hat dann die Daten im Prinzip nur veröffentlicht oder der Fangemeinde zur Verfügung gestellt. Und daraufhin sind dann eben die Konten gehackt worden. Das sind von Barack Obama, ist angeblich für eine Lotterie geworben worden. Oder Britney Spears hat man ein paar unanständige Sachen von sich geben lassen. Und so Sachen sind eben passiert.
Ist das eine Kinderei, was da so ein bisschen passiert? Oder ist da schon Boshaftigkeit dahinter?
Twitter wird mehr und mehr auch von seriösen Leuten zur Verbreitung ihrer Meinung eingesetzt. Der Müntefering zum Beispiel, der SPD-Vorsitzende Müntefering, nutzt Twitter, um Meinungsäußerungen von sich zu geben. Oder hier der ZDF-Moderator Klaus Kleber oder die FDP-Spitze und sowas, die twittern auch ihre Meinung in die Welt. Wenn diese Konten jetzt natürlich gehackt werden und unter deren Namen falsche Meldungen verbreitet werden, kann es schon kritisch werden für die Leute. Es muss nicht unbedingt sein, dass es dann direkt auf das Konto geht, aber der Ruf geht verloren.
Ja, warum wird so etwas über Twitter gemacht? Wenn ich doch meine Meinung, du hast gerade von Politikern gesprochen, verbreiten will, dann ist doch eigentlich ein Blog das angesagte Mittel dafür, weil dort alle jederzeit darauf Zugriff haben.
Der Blog ist nicht so schnell, ist die Begründung der Twitter-Gemeinde. Das sind eben mal maximal 140 Zeichen, das sind also 4 Zeilen maximal, die man von sich geben kann. Und das ist eben mal, um so kurz eine Nachricht einfach mal in die Welt rauszuschmeißen.
Was ist denn so eine Nachricht, die man kurz rausschmeißt?
Bin ich der falsche Mann, das zu fragen?
Bin gerade auf der Toilette oder sowas? Ist das eine Nachricht?
Ja, da gibt es dann auch welche, die sagen, ich setze mich jetzt gerade zum Abendessen hin oder ich gehe jetzt gerade mal zur Toilette oder sowas.
Finde ich doch alles sehr, sehr komisch.
Das sind ja jetzt Spekulationen.
Es gibt eine Anhängergemeinde
eben. Irgendwelche Leute, die finden das gut und die machen das eben. Jetzt gibt es allerdings auch schon Berichte über Phishing und so Sachen über den Twitter-Dienst. Wie hängt denn das zusammen?
Man kann auch Links twittern. Das hört sich schön an, der Satz. Ne? Man kann also über Twitter Textnachrichten schicken, darin können Links sein. Und diese Links wiederum, wenn die vertrauenswürdig sind, also schreibt man hier, klickt mal hier, ich habe da tolle Sachen gesehen oder das ist ein tolles Angebot, dann klickt man eben da drauf und hängt dann eben auf einer Phishing-Seite oder man kriegt einen Schädling untergeschoben, man ist eben auf einer schädlichen Seite plötzlich drauf. Und dieses Pseudo-Vertrautheit, die in Twitter gerne vermittelt wird, die wird eben dazu missbraucht, um Leute auf falsche Seiten zu lenken.
Also ähnlich wie das auch bei SMS verschickte Nachrichten passiert, dass man sagt, guckst du hier und plötzlich ist man in irgendeinem Honigtopf gelandet und wird ausgezogen.
Man muss bei den Sachen genauso vorsichtig sein wie bei allen anderen auch, bei allen anderen Links auch. Dazu kommt, was das hier gerade gezeigt hat, hier der Crystal mit seinem einfachen Passwort, dass man auch bei so einfachen Sachen wie Twitter sich schon überlegen sollte, ein sicheres Passwort zu nehmen. Also nicht nur einfach ein Wort, das in jedem Lexikon ist, das wird sehr schnell gehackt, dass man eben Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichenkombinationen nimmt, denn je größer der Kreis ist, den man nimmt, desto länger brauchen auch die Crackprogramme, um Passwörter.
Fällt mir gerade in den Zusammenhang ein, sichere Passwörter. Vielleicht sollte man das auch mal so deutschen Banken erzählen, so vielleicht auch die in Berlin ansässig sind. Ich habe da letztens wegen so einem Datenskandal, weil da irgendjemand einen Stollen geklaut hatte und so ähnliche Sachen, das können Sie sich vielleicht daran erinnern, eine neue Kreditkarte bekommen und dann ein paar Tage später einen PIN dafür. Und diese PIN, die bestand aus 2 Nullen und einer Ziffer und einem Buchstabe.
1A?
Ich verrate dir das nicht.
2B?
Ich verrate dir das
3C.
nicht. 3C? Also ihr seid schon ganz nah dran, sagen wir mal so. Ich habe gedacht, die müssen doch einen Knall haben. Die können da nicht mehr normal sein. Aber das nur mal so ganz kurz. Vielleicht hört ja jemand zu und ändert mal das Programm, dass man nicht 2 Nullen und eine Ziffer und einen Buchstabe macht, sondern ein ganz klein wenig sicherer kann man es schon machen.
Wobei man dazu sagen muss, man könnte ja an sich sagen, diese EC-Karten mit ihrer vierstelligen PIN-Nummer sind relativ unsicher.
Ja. Allerdings könnte man nicht, sind sie auch.
Sie sind sie auch.
Die haben allerdings eine Sicherheit drin. Wenn man den PIN ein paar Mal falsch eingibt, wird die Karte einfach eingezogen. Im Gegensatz zu den meisten Online-Konten. Da kann man beliebig oft versuchen und kann auch ein Lexikon mit 100.000 Wörtern dagegen laufen lassen. Und irgendwann hat man das Passwort dann gekriegt. Und die Sicherheitsmechanismen, gerade jetzt hier auf der Twitter-Seite zum Beispiel, da gibt es überhaupt keine Sicherheitsmechanismen, die feststellen, ob nicht einer versucht, denn so ein Konto zu hacken.
Und was mache ich, um mich vor solchen Sachen bei Twitter zu schützen?
Entweder kein Konto da aufmachen oder wirklich ein komplexes Passwort nehmen, denn je komplexer das Passwort ist, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gehackt wird.
Also wie bei allen anderen Sachen auch, Verstand einschalten.
Ja.
Ja, vielen Dank, dass du uns so schöne Sachen hier erzählt hast.
Na, schön sind sie nicht, aber interessant sind sie und aufpassen. Ja. Herr Back, was ist ein Display?
Ein Display, ein LCD zum Beispiel, ein Liquid Crystal Display, wo viele sagen LCD-Display. Also ein Display-Display.
Ja, das wäre ein Kappeskopf oder ein schwarzer
Rapper also oder ein Display ist normalerweise doch ein Anzeigegerät.
Mhm. Es gibt aber auch Touchscreen-Displays, wo man drauf rumtatschen kann.
Gibt es schon lange, ja.
Und das Umgekehrte, gibt es auch Displays, die zurücktatschen.
End-Touch-Plays oder, nee, wie die?
Da
müssten anders heißen.
Ja, da sollen oder haben Dresdner Wissenschaftler ein Display zum Fühlen entwickelt. Und dazu haben wir Peter Welchering wieder in der Leitung, der kann uns mehr dazu erzählen. Schönen guten Tag, Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Ja, hallo.
Peter, das sind so Plastikkarten, die im Moment wohl so groß sind wie eine Kreditkarte und die können ihre Oberfläche verändern, dass man etwas fühlen kann. Wie funktioniert so etwas?
Ja, im Augenblick haben die noch die Größe einer Kreditkarte. Das soll natürlich größer werden, damit man damit auch ein richtiges Fühldisplay bauen kann. Wobei, das dauert noch ein paar Jahre. Das funktioniert mit einem Kunststoff, mit aktiven Polymeren, wie die Chemiker das nennen. Und dieser Kunststoff, dieses Hydrogel, ist so aufgebaut, das kann man sich so vorstellen, dass Aktorpixel, also einzelne Pixel, nach oben oder unten gesetzt werden. Und dadurch können die dann eben insgesamt über dieses Display so eine Art Fühllandschaft aufbauen. Und ich kann ertasten, was irgendeine Kamera beispielsweise einfängt und nach diesem Kamerabild werden dann eben diese Aktorpixel so aufgestellt, also Pixel, die nicht nur ihre Farbe oder ihre Helligkeit verändern, sondern eben auch um wenige Millimeter nach oben oder unten kommen.
Stellen wir mal vor, das soll ja auch was für Blinde sein, die damit eventuell etwas sehen können mit ihrem Fühlen. Kann man diese Pixel in der Höhe verschieden darstellen oder ist das nur so ein Pixel, so ähnlich wie bei der Brailleschrift?
Das kann man nur ganz, ganz schwer mit der Brailleschrift vergleichen, obschon das Funktionsprinzip ist schon ähnlich, weil was da gefühlt werden kann, das sind eben auch Erhebungen. Das ist eine Ähnlichkeit zur Brailleschrift. Mhm. Unterschiedlich ist, dass diese Pixel ganz, ganz fein angepasst ihre Höhe oder Tiefe verändern können und die können auch ihre Beschaffenheit verändern. Also dieses Display kann hart wie eine Schreibtischoberfläche sein oder weich wie menschliche Haut. Und das liegt eben an diesem Display und es liegt daran, welcher Kälte oder welcher Wärme dieses Display ausgesetzt wird oder aber welchem Lösungsmittel. Das soll nämlich auch später im All eingesetzt werden und da kann man ja nicht unbedingt mit Wärme zuvor arbeiten.
Wie sieht es denn dann aus? Wie wird die Wärme erzeugt? Sind da kleine Heizelemente drin, dass man die einzelnen Pixel, die man dann später erhaben haben will, aufwärmt oder wie macht man es heute?
Also eine Methode, mit der beispielsweise Mediziner das machen, wenn die Bilder aus einer Minikamera, die bei so endoskopischen Untersuchungen eingesetzt wird, auf dieses Pixel übertragen, beziehungsweise auf dieses Fühldisplay übertragen, da verwenden die eine Art Beamer. Wie bei einem ganz normalen Beamer wird Licht auf dieses Display aufgebracht und da ja die unterschiedlichen Gewebearten unterschiedliche Schattierungen werfen, werden die auch unterschiedlich hell angestrahlt. Und je heller sie angestrahlt werden, desto wärmer wird's. Je weniger angestrahlt wird, desto kühler bleibt es. Und je nach dieser Wärmezufuhr, die dadurch entsteht, kann dann dieses Display eben an einzelnen Stellen, können diese Pixelaktoren dann hochfahren oder weniger hochfahren.
So ein Gerät hat ja normalerweise auch eine Auflösung, die nennt man ja wahrscheinlich so. Wie viel Pixel mal Pixel hat denn so eine Karte?
Ja, im Augenblick sind die da noch im Versuchsstadion. Da arbeitet man mit ungefähr 300 bis 400 Pixeln, habe ich mir sagen lassen. Aber die wollen schon dahin kommen, dass man ein Display bekommt, das ungefähr den heutigen Computerdisplays entspricht.
Das wäre ganz enorm. Gibt es denn Vorstellungen von den Wissenschaftlern, wofür so etwas eigentlich mal angedacht ist? Oder ist es einfach erstmal nur eine Entwicklung noch vollkommen offen?
Nee, es gab da einen Forschungsverbund, das habe ich mir vom Andreas Richter, der arbeitet da an der Technischen Universität Dresden in diesem Bereich, erläutern lassen. Andreas Richter hat gleich drei Anwendungen im Auge. In erster Linie haben die tatsächlich im Auge, dass man so eine Art Fühldisplay entwickelt für Eingriffe im medizinischen Bereich. Das Problem ist ja, dass häufig Chirurgen ein Organ wirklich abtasten müssen, damit sie mit ihrem Tastsinn sagen können, aha, das und das könnte das Krankheitsbild sein. Das kann man aber bei so minimalinvasiven Eingriffen, wenn man mit so einem kleinen Endoskop irgendwo reinsteigt, möchte ich nicht machen, denn da kriegt der Chirurg dann keine Hand mehr dadurch. Und das ist ja auch gewollt, damit die Wunden schneller heilen. Aber da könnte dann eben mit so einer Minikamera das entsprechende Organ abgefilmt werden und dieses Bild über diesen Beamer tatsächlich auf dieses Fühldisplay übertragen werden. Und der Chirurg kann dann diesem Fühldisplay fühlen, wie sich dieses Organ anfühlt. Das ist so eine Art und eine Anwendung. Die zweite Anwendung, beispielsweise kann das eingebaut werden in Handschuhe der Raumanzüge der Astronauten. Und wenn die dann eben bei Außenarbeiten etwa an so einer Raumkapsel Werkzeuge in die Hand nehmen müssen, dann können die sehr viel genauer fühlen als heute. Heute fühlen die Werkzeuge gar nicht richtig. Aber wenn die dann so ein Fühldisplay in ihrem Handschuh integriert hätten, dann könnten die dieses Werkzeug wirklich in seiner ganzen Beschaffenheit und seiner Oberfläche fühlen. Und das Dritte, blinde Menschen können natürlich über so ein Fühldisplay dann nicht nur einzelne Zeilen lesen, wie bisher mit der Brailleschrift, sondern da kann man sich dann überlegen, dass man ganze Infografiken und Bilder auf dieses Fühldisplay bringt und die dann wirklich ertastet werden können.
Mhm. Gibt es da irgendwo so einen Geschwindigkeitsbereich, dass man sagt, wir brauchen so und so viele Millisekunden, um diese Oberfläche zu verändern, um diese Pixel wachsen zu lassen oder schrumpfen zu lassen?
Ja, das liegt im Augenblick noch daran, wie dieses temperatursensitive Hydrogel tatsächlich aussieht. Im Augenblick liegt man da tatsächlich noch im Bereich einiger Millisekunden. Man muss gucken, wie viele Aktorpixel auf einmal sozusagen bewegt werden können und wie lange die brauchen, wie träge die eben auf diese Wärmezufuhr reagieren. Sie reagieren sehr schnell auf Lösungsmittel. Also diese Anwendung etwa im All, die wird mit Lösungsmitteln passieren. Sie reagieren noch nicht so schnell auf Wärme oder Kälte, aber da kann man natürlich auch noch einiges über die konkrete Konstruktion dieser Aktorpixel, also wie die angeordnet sind, an Schnelligkeit erreichen. Das wird aber noch ungefähr 3 bis 5 Jahre dauern, ehe es marktreif ist.
Und bei der Wärme und bei der Kälte reden wir da von Raumtemperatur?
Oder ist da das reden wir von Raumtemperatur?
Ja.
Nee, da reden wir von ganz normaler Raumtemperatur und da reden wir von so einem Temperaturunterschied, der liegt dann jeweils um die 6 Grad Celsius.
Das ist die Differenztemperatur, die dann dafür sorgt, dass die Pixel wachsen oder wieder schrumpfen.
Ja, also die Wissenschaftler haben bisher ein solches Display entwickelt, bei dem würden die kleinen Aktorpixel bei plus 6 Grad Celsius, also wenn 6 Grad Celsius Temperatur draufgesetzt werden, etwa auf die Zimmertemperatur, würden die 90% mehr an Höhe gewinnen, also sich um 90% nochmal ausdehnen. Wird dagegen dann 6 Grad Celsius Wärme weggenommen, also von der Zimmertemperatur 6 Grad runtergenommen, dann würden die tatsächlich auf 10 Grad ihrer ursprünglichen Höhe zurückgehen. Also wir hätten dann eine Vertiefung da.
Mal ganz erstaunlich, was sich da tut. Diese Entwicklung, die findet in Dresden statt. Was denkt man sich denn so als erste wirkliche Anwendung oder womit testet man denn das jetzt? Du hast also 3 Beispiele genannt, was man so im Kopf hat. Aber was ist realistisch als erster Schritt?
Also getestet wird es im Augenblick in der Medizin und da wird es wohl auch die ersten Anwendungsbereiche geben, nämlich vor allen Dingen in der Diagnostik, wenn mit endoskopischen Geräten gearbeitet wird und dann zweitens eben auch bei minimalinvasiven Eingriffen, damit tatsächlich der Chirurg hier fühlen kann, was er da gerade mit seinem Endoskop im Inneren des Körpers des Patienten so anrichtet.
Die Vorstellung ist ja eigentlich schon verrückt, ne?
Naja, wenn ich mir überlege, früher gab es Fernhören und Fernsprechen, dann gab es Fernsehen und jetzt kommen wir in den Bereich Fernfühlen.
Ja.
So, ist ja schon irgendwo Wahnsinn. Also wenn du irgendwo auf Reisen bist, dann kannst du auch deine Frau fernstreicheln dann in Zukunft. Oder sie kann dir fern eine Ohrfeige geben. Ja,
lass dir das gleich patentieren, ne?
Ja.
Das könnte zu gut
sein. Ja, Voraussetzung wäre allerdings, du brauchst eine Kamera und diese Kamera muss deine Frau abfilmen und das Ganze muss dann sozusagen per Beamer auf dieses Fühldisplay übertragen werden.
Ja, so eine
dann
Kamera man hätte ich ja noch dafür. Hätte ich dafür so eine Kamera.
Ja, aber man kann sich natürlich viel andere
Sachen vorstellen. Ich hätte auch eine Checkkarte, aber die ist nicht sensitiv.
Und dreidimensionale Displays oder sowas könnte man sich sicherlich vorstellen.
Ja.
Dass man solche Dinge stereoskopisch aufnimmt mit einer Kamera. Vielleicht ein Globus, wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass wir Weltraumfahrt haben und müssen uns fremde Planeten ansehen, fern erkunden und wollen die aber auch betasten, damit wir sie begreifen können. Müssen wir sie ja begreifen. Ja. Dann könnte man da vielleicht auch die Oberfläche oder sowas sichtbar machen. Also Wahnsinn, was sich da alles denken lässt. Das sind
eigentlich alles Wege zu dem, was ich sowieso schon postuliere, dass wir irgendwann die Realität verlieren werden, weil wir gar nicht mehr wissen, was ist Realität und was ist Virtualität.
Na, heute bilden wir sie uns nur ein.
Wir bilden sie uns ein.
Wir wissen es ja nicht.
Irgendwann werden wir wahrscheinlich zufrieden sein, dass wir in einer Virtualität leben und dort am Mallorca erleben und gar nicht mehr dahin müssen, weil wir den Unterschied nicht mehr merken. Vielleicht sind das alles so Schritte, auch jetzt mit dem Fernfühlen, die dahin führen, dass so etwas möglich sein wird.
Peter, was ist deine Meinung dazu? Wann wird es denn möglich sein, so etwas wirklich in Aktion zu sehen?
Also in Aktion sehen kann man es jetzt schon an der Technischen Universität Dresden, allerdings nur im Labor. Und die Experten der Universität in Dresden, etwa der Andreas Richter, die haben mir gesagt, es wird noch ungefähr 5 Jahre dauern, bis so etwas dann wirklich marktreif ist und verkauft werden kann als komplett funktionsfähige Anwendung.
Zeigen die was auf der CeBIT?
Weißt das du? Weiß ich nicht, da müsste ich nochmal nachfragen.
Aber es war auf jeden Fall ein guter Schlenker, den wir jetzt hier gemacht haben. Vielen Dank, Peter, nach Stuttgart. Die CeBIT steht vor der Tür und wir sind auf der CeBIT wieder sehr aktiv.
Ja, Peter,
wir wollen sehr aktiv sein.
Ich möchte mich auch bedanken und verabschieden und lass dich nicht verfühlen.
Ja, ich fühle also bin ich. Macht's gut.
Ja, okay. Tschüss. Ja, Wolfgang, die CeBIT. Wir sind wieder bei G-Data. Das ist jetzt schon das 3. Jahr in Folge,
ja,
dass wir da sind. Wir werden wieder einige Aktionen machen. Wir werden jeden Tag eine Audiosendung machen, einen Audiocast machen.
Jeden Tag eine Podiumsdiskussion.
Ja, wir werden ein bisschen zurücktreten in puncto Fernsehen. Das hat uns im letzten Jahr auch sehr, sehr mitgenommen.
Aber da gibt es neue Entwicklungen.
Ja.
Im Forum haben sich Leute bereit erklärt, dass sie für uns auf der CeBIT herumlaufen und Aufnahmen machen. Es sind also im Moment zwei Einzelpersonen, die das machen und ein Team. Monk mit seinem Team, der wird also da mit Beleuchter und mit Tonmensch auftreten. Also
das quasi ist ein richtiges Team. Also ein richtiges Fernsehteam? Oder?
Nein, kein richtiges. Das machen die aus Hobby heraus. Ja, aber die gehen dies in der Vorstellung sehr professionell an. Und wir bekommen dann anschließend die Aufnahmen von denen. Und
in 16:9?
Ja, das ist schon abgesprochen, 16:9.
Und HD auch, oder?
Nee. Oh, wir müssen mal sehen. Also wir sollten die Sache nicht übertreiben und es ging da um rechtliche Fragen. Ja. Und darf ich einfach drehen und was muss ich machen und so weiter. Aber das haben wir soweit durchdiskutiert. So, und wir werden dann diese Sachen nach der CeBIT bekommen, schneiden und dann auch in unsere NRW-TV, CC2-TV-Sendung mit übernehmen. Soweit es sendefähig ist. Es muss ja kein Profimaterial sein, aber
ich denke, ist es besser als alles andere, was wir bisher hatten.
Das werden wir sehen. Also manchmal habe ich so den Eindruck, dass es besser wird, ja. Ja, und dann müssen wir natürlich noch etwas sagen. Ab heute, ab dieser Woche, ab sofort gibt es etwas. Unsere Freunde bei G-Data haben uns gesagt, sie stellen für unsere Zuhörer 100 Eintrittskarten zur Verfügung, kostenlos, allerdings nicht in Papierform, sondern virtuell, wie vorhin, als EI oder wie das Ding auch immer heißt. Das heißt, wir machen das so, wie wir es immer machen. Die ersten 25, die eine E-Mail an cbit@voxmundi.de schicken.
Hätte gerne eine Karte.
Oh, hätte gern eine Karte und den Ort, wo sie sind, dazu schreiben. Natürlich mit einer gültigen E-Mail-Adresse, nicht mit einer Einmaladresse, die morgen nicht mehr gilt. Die ersten 25 bekommen dann eine solche Karte von uns. Diese virtuellen E-Karten haben wir schon und die könnten wir dann relativ zügig verschicken, sobald die 25 Leute zusammen sind. Das machen wir heute und die nächsten 3 Wochen ebenfalls.
So, und das war's dann für heute. Es dauert nicht mehr lange bis zur CeBIT. 1 Daumen hoch, 2 Daumen hoch, 3 Daumen hoch.
Ja, nächste Woche haben wir erst nochmal eine Sendung.
Ja, 4 Daumen, dann sind wir schon da.
Ne? Er hat so gerade die Schuhe ausgezogen und die dicken Zehen hochgehalten.
Ah, ja. So, das war's dann für heute im EBIP oder CeBIP.
Immer ein Fernsehteam.
Und ein Daumen hoch.
Und EBIP.
Und Zicke-Zacke, hoi, hoi.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.